SRF 2 Kultur.
Im Sommer reden wir mit Paaren, mit Arbeitspaaren, mit Liebespaaren oder Verwandten über ihr gemeinsames Leben. Und bei unseren Paaren ist jeweils jemand in der Schweiz geboren und der andere hat vielleicht eine andere Nationalität oder ist im nahen oder fernen Ausland aufgewachsen, lebt aber heute auch in der Schweiz. Sie sind bei Reflexe, am Mikrofon ist Tanja Sulzer. Ja, diesmal kommt unsere Sendung aus Zürich, genauer gesagt aus dem umtriebigen Kreis 4. Wir sitzen hier in der Stube in der Wohnung von Camille Rousseau und von Christoph Gott Rousseau. Sie ist Französin und in Deutschland aufgewachsen. Christoph Gott ist Schweizer und ebenfalls teilweise in Deutschland aufgewachsen. Camille Rousseau, Christoph Gott, stellen Sie sich doch nacheinander kurz vor. Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer vorab von Ihnen wissen?
Also ich bin Camille Rousseau, ich bin 33 Jahre alt, ich bin in Düsseldorf geboren. Mein Vater kam aus Kroatien, meine Mutter aus Frankreich. Bin französische Staatsbürgerin und lebe seit 2007 in der Schweiz.
Ich bin Christoph Gott, bin 34 Jahre alt, in St. Gallen geboren, aber bereits in jungen Jahren nach Deutschland mitgezogen worden, bin dort aufgewachsen, ebenfalls in Düsseldorf und dann zum Studieren wieder in die Schweiz zurückgekommen und lebe jetzt seit 1999 wieder in der Schweiz und bin Jurist und arbeite an der Uni Zürich.
Gut, wer unsere Sommerserie kennt, weiß, was jetzt kommt, nämlich diese Kärtchen mit unseren Fragen, die wir auf dem Tisch zugedeckt verteilt haben. Camille Rousseau und Christoph Gott, Sie werden jetzt je drei solcher Kärtchen ziehen, abwechslungsweise. Camille, wollen Sie vielleicht mal anfangen, probieren, diese Frage zu beantworten, die Sie dann ziehen?
Gerne, ja. Wer kennt Sie am besten und woraus schließen Sie das? Also ich würde vermuten, dass mich unterdessen mein Mann am besten kennt, der Christoph. Und ich schließe das daraus, dass er vielfach schon weiß, was ich sagen werde oder wie ich reagieren werde. Und das überrascht mich teilweise selbst, wie gut das funktioniert. Und erschreckt mich manchmal auch ein bisschen, aber ich finde es durchaus eine interessante Entwicklung.
Christoph, wenn Sie die nächste Karte aufdecken würden.
Was ist Ihr größter Fehler? Na, herrliche Frage. Es gibt wahrscheinlich viele. Ich wüsste es nicht. Wahrscheinlich könnte das Camille besser beantworten als ich selber. Vielleicht ein bisschen Pedanterie, aber noch in verträglichem Maße. Aber ich denke, das trifft wahrscheinlich am ehesten meine vorsichtige Seite und meine vorsichtige Art. Und ich weiß nicht, vielleicht hat Camille da noch weiterführende Informationen.
Also Pedanterie ist auch das, was mir in den Sinn gekommen ist als erstes. Aber es hat sozusagen auch positive Effekte. Es geht irgendwie also drum, wie man Haushaltstätigkeiten ausübt und so. Und Christoph ist ein sehr systematischer Mensch, ist ja auch nicht umsonst Jurist. Und das widerspiegelt sich aber auch so in seiner Hausarbeit. Und ich habe es unterdessen auch übernommen, muss ich ja sagen. Ja. Also vielleicht nähern wir uns da an, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so arg schlimm mit der Pedanterie.
Das heißt, die Hausarbeit ist bei Ihnen Männersache?
Jein. Also das Bügeln zum Beispiel ist Männersache, ja. Das Waschen und Bügeln, das ist Christophs Sache. Und viele Dinge machen wir auch zusammen, ja. Aber wir teilen uns eigentlich recht redlich in die Hausarbeit hinein.
Dann dürften Sie die nächste Frage aufnehmen.
Worum beneidet man sie? Das schließt sich eigentlich direkt an, auch an das, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich das Bügeln. Immer wenn ich erzähle, dass ich einen Mann habe, der bügelt, der gern Hemden bügelt, der alles bügelt, was er nur zu bügeln findet und das gern tut und dabei manchmal Fußball guckt, zufrieden ist und sich nicht beschwert, dann sehe ich manchmal Neid in den Augen der Menschen.
Christoph, wenn Sie noch mal eine Frage aufnehmen würden.
Ich hoffe, wir können damit die Hausarbeit verlassen. Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Oh. Ja, ich ziehe hier wirklich die großen Fragen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich denke, es sind eher private Momente, irgendwie nahe Angehörige, die verstorben sind. Das ist wahrscheinlich eher der Moment, wo ich weine und die mir einfach wirklich persönlich sehr nahe gehen. Ich weiß nicht, ob das Weinen die einzige Ausdrucksform ist von Trauer, aber ich denke sicherlich eher ein seltenes Ereignis bei mir.
Werden Sie dann eher wütend, wenn Sie etwas traurig machen?
Definitiv. Damit bringe ich dann auch meine Frau zur Verzweiflung, weil sie nicht verstehen kann, dass ich eher zu Wut tendiere, als Verarbeitung als zum Weinen. Aber ich denke, da ergänzen wir uns relativ prima.
Sie weinen dann eher?
Ja, also ich muss auch bei traurigen Filmen weinen oder auch zum Beispiel bei Geschichtsdokus, ja. Also wenn ich zum Beispiel was schaue über den Mauerfall oder so, dann muss ich häufig auch weinen.
Auch aus Rührung so ein bisschen, ja, dann? Ja.
Auch zum Beispiel bei einem Lied, was wir jetzt nachher hören werden, da muss ich also auch weinen, weil es so um tiefe Zuneigung geht und auch ein bisschen schnulzig ist, ja.
Dann, bevor wir dieses Lied hören, würden Sie noch Ihre letzte Frage aufdecken?
Wie möchten Sie gerne sterben? Jetzt bin ich eher bei der großen Frage, scheint mir. Kurz und schmerzlos, sagt man wohl in solchen Situationen. Tja, ob das nun bedeutet, dass ich mich bei Exit anmelde oder nicht, das habe ich noch nicht abschließend überlegt. Ja. Ich wäre froh, wenn ich nicht lange leiden müsste, vermute ich mal. Ja.
Dann würden wir zur allerletzten Frage kommen. Christoph, wenn Sie die noch aufnehmen würden.
Wem wären Sie lieber nie begegnet? Ich weiß es nicht. Ich kann eigentlich wirklich keine Person ausmachen, die mir bisher begegnet ist, die mich irgendwie abgeschreckt hätte in so einer Form, dass ich jetzt sagen würde, es wäre einfacher gewesen, sie nie zu sehen oder nie ihr über den Weg zu laufen. Drum würde ich hier eher sagen, dass ich niemandem lieber nie begegnet wäre als einer bestimmten Person.
Bevor wir jetzt weiter auf Ihre gemeinsame Liebesgeschichte eingehen, auf Ihre Biografie ein bisschen weiter eingehen, hören wir ein wenig Musik. Sie haben es vorher schon angedeutet, das erste Stück, das wir hören werden. Camille, haben Sie zusammen ausgesucht. Das macht Sie immer sehr rührselig. Was hören wir?
Wir hören jetzt You'll Never Walk Alone von Gary and the Pacemakers in der Originalversion. Und das ist gleichzeitig auch das Lied, das an unserer Hochzeit gelaufen ist und wo wir die gesamte Hochzeitsgesellschaft gezwungen haben, mitzusingen.
Wann haben Sie geheiratet?
Vor 6 Wochen, Ende Mai.
Sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us.
Das war Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, ein Lied, das Sie an Ihre Hochzeit erinnert. Camille Roseau, Sie sind Französin, in Deutschland geboren, Ihr Vater kommt aus Kroatien, haben Sie gesagt, in Düsseldorf aufgewachsen, leben jetzt in Zürich. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte.
Also ich glaube, ich muss von meinen Eltern anfangen. Die haben sich 1971 kennengelernt, die haben gemeinsam im Hotel Intercontinental zu Düsseldorf gelebt, haben damals keine gemeinsame Sprache gesprochen, außer vielleicht ein bisschen gebrochenes Deutsch, haben sie aber offensichtlich kennen und lieben gelernt. Ich bin dann 1980 auf die Welt gekommen, habe meine komplette Kindheit und Jugend in Düsseldorf verbracht, bin im Anschluss an Abitur und Lehre nach Leipzig gegangen, nach Ostdeutschland, habe da bis 2007 gelebt. Ich habe Buchwesen studiert in Leipzig und bin dann in die Schweiz gekommen, 2007. Bin jetzt seit 7 Jahren glücklich in der Schweiz.
Sie sind ja in St. Gallen geboren und auch dort aufgewachsen in der Nähe. Sie haben eine sehr große Familie. Wie haben Sie sich kennengelernt, Sie zwei? Also die eine aus Düsseldorf, der andere aus der Provinz, wenn ich das mal so sagen darf. Wie kam das zustande?
Meine Provinzjahre haben sich ungewollt sehr knapp gehalten, da, als ich 4 Jahre alt war, meine Eltern aus beruflichen Gründen nach Düsseldorf gezogen sind. Mein Vater war dort an der Kunstakademie tätig und ich einfach mitziehen durfte, musste, was auch immer. Und wir uns in Düsseldorf erstmalig kennengelernt haben. Wir eine Zeit lang zusammen zur Schule gegangen sind, dort aber noch nicht wirklich einen großen Kontakt miteinander hatten.
Wir haben uns auf der Klassenzusammenkunft wieder getroffen. Und in Deutschland macht man vielfach vor Weihnachten, macht man von Matura-Jahrgängen Treffen. Und die haben sich als relativ langweilig entpuppt. Also da ging es dann eben darum, wer welche Position im Leben bereits irgendwie erklommen hat, wer irgendwie wo Staatsanwalt ist oder eine super Stelle in der PR hat oder so. Und das fand ich einfach unerträglich langweilig. Und dann bin ich mit Christoph ins Gespräch gekommen und es war einfach der lustigste Mann am ganzen Abend. Und dann haben wir auch angefangen, uns zu verabreden. Christoph ist mich besuchen gekommen, Leipzig, und so hat sich das entwickelt.
Sie leben zusammen hier in Zürich, haben sich auch nie irgendwie da groß drüber unterhalten, wo Sie sonst leben möchten. Was ist es denn, was Sie in Zürich so mögen oder auch an der Schweiz mögen, an diesem Leben hier?
Ich mag die Ruhe und auch die Vielfalt an dem Leben hier. Ich mag die Landschaft gern und ich mag die Stadt Zürich gern. Ich mag die Kreise 4 und 5 gern. Im einen Kreis wohne ich, im anderen arbeite ich. Ich finde, das sind bunte Stadtviertel, das sind interessante Orte. Und ich bin recht froh, dass ich hier gelandet bin. Ich mag aber eigentlich auch alles, was drumherum liegt. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan vom Zürichsee. Großmehrheitlich im Sommer in der Badeanstalt zu finden.
Was Zürich interessant macht, ist, dass es eine gewisse Vielfalt bietet und dennoch irgendwie übersichtlich ist, dass kulturell sehr viel läuft, was man von der Größe der Stadt eigentlich nicht erwarten würde, dass viel, viel Musik, viel Kunst, viel, viel Kultur generell einfach im Ort ist und aufzufinden ist und zugänglich ist. Und das macht es spannend, hier zu leben. Gleichzeitig macht Zürich auch bequem, weil Zürich einfach, man verdient relativ gut, man lebt in einem schönen Umfeld und verliert dann vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht, wegzugehen. Die Sehnsucht, irgendwie etwas anderes zu sehen. Bei mir ist es teilweise auch beruflich bedingt. Ich bin in der Wissenschaft tätig. Dort gibt es einfach viele andere Städte und Länder, wo die Bedingungen zu forschen nicht derart gut sind und irgendwie dann auch abschrecken, dorthin zu gehen. Und ob das auf lange Sicht vernünftig ist, ist fraglich. Aber momentan ist es einfach genau der richtige Ort.
Haben Sie denn, Camille Rousseau, haben Sie manchmal Heimweh vielleicht nach Frankreich, nach Deutschland oder nach Kroatien? Es gibt bei Ihnen ja da viele Stationen, wo Sie Heimweh nach haben könnten.
Also nach Kroatien und Frankreich, in die jeweiligen Heimatländer meiner Eltern, habe ich kein Heimweh. Da habe ich ja auch nie gelebt. Aber nach Deutschland habe ich schon Heimweh, speziell auch ins Rheinland. Da bin ich ja geboren und aufgewachsen, da habe ich meine Jugend verbracht. Und ich muss sagen, ich vermisse manchmal die Mentalität, ich vermisse auch so ein bisschen das so ein bisschen Dreckige, was die Großstädte in Nordrhein-Westfalen so an sich haben. Und das Eckige ein bisschen. Manchmal denke ich ja, ich bin froh, dass ich nach Zürich komme, aber ich bin auch froh, wenn ich ab und zu wieder gehen kann, weil es mir dann doch einen kleinen Tick zu gepflegt ist und zu ruhig und zu perfekt einfach auch, ja.
Also die Schweiz ist wirklich so ein geschützter Rahmen, der eben auch, wie Sie gesagt haben, sehr bequem machen kann, bei dem man vielleicht auch irgendwie einfach mal wieder Lust auf etwas Neues manchmal verspürt. Ja, Sie hören die Sendung Reflexe mit der letzten Ausgabe unserer Sommerserie Hier mit dir. Ich, Daniel Sulzer, bin heute zu Gast bei Camille Rousseau, Französin, und bei Christoph Goth, der aus der Schweiz stammt. Die beiden haben sich in Deutschland kennengelernt und leben heute in Zürich, von wo auch unsere Sendung jetzt kommt. Nun, Sie sind, wie wir gesagt haben, Französin von der Staatsbürgerschaft her, haben aber nur in Deutschland gelebt. Wollten Sie nie die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen?
Das wollte ich zwischenzeitlich schon. Ich will es eigentlich auch gar nicht unbedingt ausschließen für immer, dass ich das nicht immer mal täte. Ich habe es irgendwie verpasst. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nicht geplant, in die Schweiz auszuwandern. Das kam alles so ein bisschen spontan. Und habe es als Studentin schlecht verpasst, das Einbürgerungsverfahren anzustreben. Und ich muss auch dazu sagen, dass das also anfangs 2000er Jahre nicht ganz einfach war. Es ging auch darum, ob man die doppelte Staatsbürgerschaft haben kann oder nicht. Das war damals noch nicht möglich. Und so ganz abgeben wollte ich sie nicht. Unter anderem.
Wieso nicht?
Meiner Mutter zuliebe. Die hätte das irgendwie traurig gemacht, glaube ich, wenn ich nur noch Deutsche wäre.
Und sie lebt noch dort und hat mit Ihnen als Kind auch Französisch gesprochen?
Meine Mutter lebt jetzt unterdessen wieder in Frankreich, in Südfrankreich, in Cannes lebt sie. Und sie hat mit mir Französisch gesprochen, ja. Und das macht sie auch heute noch.
Von wo kommen Sie ursprünglich in Frankreich?
Meine Familie stammt aus dem Finistère, aus der Bretagne. Also ganz im Westen gelegen ist das. Und ist sozusagen auch ein eigenständiger Teil von Frankreich. Ist auch nochmal ein bisschen speziell. Das sind ja Bretonen und nicht unbedingt nur Franzosen. Mhm. Und von dort sind die. Und da habe ich auch noch Verwandte.
Wie war es, als Sie mal die Verwandten besucht haben in Frankreich? Haben Sie da was verstanden?
Ja, die Verwandtschaft war sehr, sehr herzlich und wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt und sind zu einem sehr befriedigenden Ergebnis gekommen. Insofern ganz klar haben wir uns sehr gut verstanden. Sprachlich, es ist für mich eine gute Gelegenheit, mein Französisch ein bisschen aufzupolieren. Ich sorge regelmäßig für großes Gelächter im Kreise ihrer Familie, wenn ich mein Französisch auspacke. Aber wir gewöhnen uns dran.
Eben, Ihre Mutter ist Französin, das heißt, Sie sind auch französisch aufgewachsen, auch mit der Sprache aufgewachsen. Die Franzosen tendieren ja dazu, eine sehr spezielle Kindserziehung auch zu haben. Also sie haben ja den Ruf da, sehr speziell ihre Kinder zu erziehen und ihre Kinder auch so ein bisschen wie Erwachsene zu behandeln. Wie war das bei Ihnen?
Ich bin sehr streng erzogen worden. Also ich habe auch als junges Mädchen nicht viel weggedurft und durfte prinzipiell nicht so viel, durfte auch nicht so viel widersprechen, wie das vielleicht heute üblich ist. Bin aber auch sozusagen, mir hat es an nichts gefehlt, ja. Drum kann ich das irgendwie kann ich nicht sagen, dass es mir schlecht gegangen sei als Kind und befürworte sozusagen auch eher strenge Erziehung, was ich sehr interessant finde. Das hätte ich vor 10 Jahren, glaube ich, nicht gesagt, ja.
Und Ihre Mutter schiebt nun mir immer in die Schuhe, dass Ihre gute Kinderstube versaut worden ist. Aber auch das ist, glaube ich, verkraftbar.
Dass die jetzt ein Lotterleben führen hier in Zürich.
Ja, genau. Ein Lotterleben, wo wir uns den Haushalt teilen, ja. Mhm.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie war das früher bei Ihnen als Kind? Also wie haben Sie das gemerkt, dass Sie da streng erzogen worden sind? Oder wann haben Sie das gemerkt?
Also ich würde sagen, dass der Satz «ça suffit», also das reicht, dass der relativ häufig gefallen ist, viel häufiger und schneller, als ich das heute beobachte, wenn ich Eltern und Kind irgendwo treffe, in irgendwelchen Konstellationen. Und auch was zum Beispiel das Verhältnis gegenüber Dritten anbetrifft, also solche Sachen wie zum Beispiel schwierig tun mit dem Essen, wenn man irgendwo eingeladen ist und sowas, das lag also überhaupt nicht drin. Ja.
Wie war es bei Ihnen, lag sowas drin in St. Gallen?
Ja, grundsätzlich eher freiheitlich erzogen, eher viel gedurft. Ich hatte auch den Vorteil, einen älteren Bruder zu haben, der quasi schon mal den Weg ein bisschen geebnet hat, was es für mich deutlich einfacher machte. Aber ich glaube, unsere Eltern uns auch einfach die Möglichkeit gegeben haben, Fehler zu machen und irgendwie auch aus diesen Fehlern zu lernen. Und das war eigentlich eine relativ schöne und gleichzeitig doch behütete Kindheit.
Haben Sie denn schon mal darüber gesprochen, welche Erziehung Sie Ihren eigenen Kindern angedeihen möchten?
Zwei unterschiedliche.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich so gleich durchziehen würde oder mich am Muster meiner Eltern orientieren würde. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist schon sinnvoll, auch ab der Pubertät ein bisschen locker zu lassen und nicht immer alles zu verbieten. Denn Kinder machen oder Jugendliche machen ja wirklich sowieso das, was sie wollen.
Aber erst ab der Pubertät, da so ein bisschen die Zügel zu lockern.
Ja, ich glaube schon. Ja, also ich glaube, also antiautoritäre Erziehung käme bei mir überhaupt nicht in Frage. Also ich habe das Gefühl, dass Kinder klare Regeln brauchen.
Ich glaube, ich habe da ein bisschen eine andere Sicht. Wir haben da zum Glück noch ein bisschen Zeit, darüber zu fachsimpeln zu zweit. Es scheint jetzt ein bisschen so, als wäre das eine relativ reaktionäre Kindererziehung, die hier im Raum steht. Ich glaube, das pendelt sich von alleine ein. Das kommt sehr auch auf die individuelle Person an, wie sich ein Kind verhält, was es für Talente hat, wie es sich entwickelt. Und darum ist das, glaube ich, müßig, vorweg schon irgendwie ein Muster festzulegen.
Ja, wobei es gäbe einen Satz, den würde ich zum Beispiel ausschließen wollen, dass ich den benutze. Es ist der, ich habe recht, weil ich deine Mutter bin oder weil ich es so sage. Also das fände ich gut, wenn ich das vermeiden könnte, sondern die Sachen eher argumentieren kann, warum jetzt dieses oder jenes gut oder schlecht ist.
Gibt es denn etwas, das Sie stört aneinander oder vielleicht, dass sie irgendwie verorten würden, vielleicht, dass sie Christoph sagen würden, das ist jetzt wieder typisch Camille oder typisch Deutsch oder typisch Französisch oder wie auch immer. Gibt es sowas?
Ich glaube, so große Diskrepanzen gibt es eigentlich nicht. Und wir haben, glaube ich, bisher immer einen Weg gefunden, einen Kompromiss zu finden.
Ich würde auch eher sagen, das war also am Anfang, denke ich, als wir zusammengezogen sind, haben wir uns zusammenraufen müssen, wie jedes Paar. Es hat nicht unbedingt was mit Mentalität zu tun. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass wir es gar nicht gewohnt waren, glaube ich, mit einem Partner zusammenzuleben. Wir haben vorher in WGs gewohnt oder alleine. Und ich glaube, es war sozusagen einfach das Anpassen, was so anbetrifft, dass man jemandem Bescheid gibt, wenn man später heimkommt und solche Sachen. Ja. Mhm. Das war einfach ein bisschen ungewohnt am Anfang.
Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Dann haben Sie auch so verschiedene Sachen, eben Sie haben es gesagt, der Haushalt wird jetzt so ein bisschen fair aufgeteilt. Sie haben also auch so gewisse Sachen voneinander dann übernommen.
Ja, wir haben gewisse Sachen übernommen, ja. Zum Beispiel die goldene Gotsche Putzregel ist oben anfangen, unten aufhören. Erst die Schränke, dann den Boden zum Beispiel. Ja. Sehr sinnvoll.
Gibt es was Sie von Camille übernommen haben?
Ja, ich glaube vor allem die Offenheit anderen gegenüber und Leute willkommen zu heißen. Leute irgendwie zuerst mal willkommen zu heißen und mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu diskutieren, auch wenn man sie nicht so gut kennt. Und ich glaube, da habe ich schon viel von ihr übernommen. Das ist halt auch ihre politische Ader, ihre politische Dimension, die dort sicher auch auf mich teilweise abgefärbt hat. Und das ist sehr schön, weil einfach man einen großen Freundeskreis hat und einen großen Freundeskreis auch pflegt und so viel herumkommt. Und das ist schön.
Sie sagen, dass Sie sehr politisch sind, Camille. Stört es Sie nicht, wenn Sie in einem Land leben, wo Sie nicht abstimmen und wählen können?
Doch, das stört mich ungemein. Also ich bin eigentlich eher unglücklich darüber, dass das so ist, dass ich weder abstimmen kann noch wählen kann. Ich finde das auch eins der großen Mankos. Einbürgerungsrecht ist schon, finde ich, relativ fehlerhaft oder beziehungsweise relativ marginalisierend. Mich stört auch, dass ich so lange warten muss darauf, bis ich die Einbürgerung beantragen kann. Ich meine, diese 12 Jahre im gleichen Kanton, diese Bedingung zu erfüllen, ist ein hartes Stück Brot. Also es ist viel verlangt, finde ich, von Einbürgerungswilligen.
Sie sind auch aktiv. Also Sie nutzen Ihre Stimme, Sie lassen die da nicht verpuffen.
Ja, definitiv. Und nicht alleine, weil sonst wahrscheinlich meine Frau mit dem Wahlholz hinter der Tür stehen würde, sondern weil es einfach für mich persönlich wichtig ist, wenn man diese Gelegenheit hat, diese auch wahrzunehmen. Und oftmals auch die Erfahrung macht, dass man zu einer Minderheit gehört, aber immer irgendwie die Hoffnung hat, dass man im Durchschnitt öfter zu den Gewinnern bei Abstimmungen gehört. Und ich denke, das ist auch eben ein zentrales Element, was bei uns immer in der Diskussion steht, diese Möglichkeit der politischen Teilhabe, was oder ausschlaggebend sein kann für allenfalls einen Ortwechsel, weil einfach dieser Zustand schwierig ist und schwierig zu verorten und zu verkraften auch, dass jemand, der politisch aktiv ist, politisch auch Bescheid weiß über wahrscheinlich sämtliche Prozesse, die ablaufen und wahrscheinlich besser Bescheid weiß als, sagen wir, 80% der Leute, die ein Stimmrecht haben, ob sie es nun wahrnehmen oder nicht. Das ist frustrierend.
Das heißt, Sie würden gar nicht in einen anderen Kanton ziehen, weil dann die ganzen 12 Jahre nochmal von vorne ablaufen würden?
Ja, das spielt für mich eine Rolle. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, da wir verheiratet sind, ob das möglicherweise noch einen Einfluss nimmt, aber ich würde da nicht umziehen, nein.
Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch das zweite Musikstück hören, das Sie mitgebracht haben. Christoph Goth, was hören wir jetzt und warum hören wir genau das?
Wir hören jetzt von den Eels Beautiful Freak. Wir hören dieses Lied, weil es, glaube ich, irgendwie treffend uns beide unter einen Hut bringt und irgendwie auch unser Zusammensein unter einen Hut bringt. Und auch, weil es eines der Konzerte war, die wir hier zusammen auch in Zürich erlebt haben und das einfach irgendwie zu uns passt.
Was man vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer am Radio sagen kann, ist, dass der Sänger der Eels ein bisschen aussieht wie Christoph.
You're such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that
Ja, das war Eels mit Beautiful Freak, ein Lied, das Sie finden passt zu Ihnen. Sind Sie schöne Freaks beide?
Ich glaube, über das Schön kann man streiten. Aber das Freak, so verstanden eher als vielleicht nicht die Norm, das trifft wahrscheinlich sehr gut zu. Das macht es auch spannend.
Ja, vielleicht ein bisschen wunderliche und doch auch eigenständige Menschen, würde ich sagen. So ganz unbescheiden.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Zukunft blicken, vielleicht am Schluss dieses Gesprächs, gibt es etwas, was Sie sich für die Schweiz wünschen? Für die Zukunft der Schweiz vielleicht, wenn Sie jetzt mal ganz groß denken können?
Ja, ich würde mir eine Politik wünschen, die von der Abwesenheit von Angst geprägt ist. Also ich hatte den Eindruck, dass viele politische Entscheide in der jüngeren Vergangenheit von Angst geprägt worden sind. Dazu gehört sicher zum Beispiel auch das Resultat zur Masseneinwanderungsinitiative. Und ich würde mir wünschen, dass die Schweiz da etwas offener wird und weniger Angst hat, von ihrem hohen Wohlstandsniveau etwas abgeben zu müssen.
Haben Sie sich jetzt von dieser Initiative zum Beispiel persönlich auch angegriffen gefühlt?
Ja, sehr. Also ich bin im Tram gesessen, nachdem ich das Resultat erfahren habe und habe dann immer so durchgezählt. Habe immer gedacht, 1, 2, 1, 2, habe ich gedacht. Und bei jedem zweiten habe ich gedacht, du willst mich hier nicht sehen. Ich weiß, dass es kurzgriffen ist, es hat doch nichts mit Statistik zu tun, aber es war ich möchte was sagen, auch Liebeskummer. Ich habe das nicht verstanden, wie man so entscheiden kann. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde es sehr bedauerlich, dass das so gekommen ist.
Das trifft es relativ gut, diese Entscheidung mit weniger Angst voranzugehen. Ich glaube, es ist gut, dass die Schweiz selbstbewusst auftritt, aber dass nicht Angst ihr primärer Ratgeber ist. Und vor allem, dass wir uns nicht dermaßen einigeln. Weil faktisch sind wir schon weit darüber hinaus. Und ich glaube, da wäre es einfach sinnvoller, die Brücke zwischen Rhetorik und Realität ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Gami Russo und Christoph Goth. Wenn Sie mehr zu unseren Paaren erfahren wollen oder diese oder vergangene Sendung vielleicht nachhören möchten, dann können Sie das tun im Internet auf www.srf.ch/Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Danja Sulzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.